HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Klaus Wiegand, Wissensdurstiger. Am Mikrofon ist Hans Sarkowitsch. Die Bezeichnung Wissensdurstiger, Herr Wiegand, haben Sie sich selbst ausgesucht. Wann hat es denn bei Ihnen angefangen, dass Sie viel oder sogar alles wissen wollten? Waren Sie schon als Kind neugierig?
Ja, ich war immer neugierig, wollte immer versuchen, herauszufinden, was mich wirklich interessiert, ob das damals war, woher kommt der Mensch, woher kommt das Leben, der Kosmos, dann die Frage der Religionen, wie kam es dazu, dass so viel unterschiedliche große Religionen entstanden und trotzdem im Kern viele Aussagen doch gleich sind, bis hin zur Kunst. Also ich habe noch keine Minute in meinem Leben gehabt, an dem ich Langeweile hatte.
Oh, auch schön, auch wenn gerade das Loblied der Langeweile wieder mal gesungen wird. Sie sind 1939 geboren worden, da begann auch der Zweite Weltkrieg. Hat der Krieg Sie noch mitgeprägt als Kind?
Ja, ich bin ja in Stettin geboren. Mit meiner Mutter habe ich aber in Hinterpommern bei den Großeltern gelebt. Aber wir mussten einmal im Monat die Lebensmittelkarte in Stettin abholen. Und dann bei einem dieser Reisen passierte es, dass in der Nacht Stettin zu 50% bombardiert wurde. Und meine Mutter hatte die erste Alarmstufe überhört. Und so kamen wir nicht mehr in den Bunker, blieben im Haus. Und als das dann vorbei war, wir waren unter dem Sofa, haben wir uns verkrochen. Und als wir dann runterkamen, sagten die Feuerwehrleute, was für ein Glück, dass ihr nicht vorher rausgekommen seid. Die haben Luftminen eingesetzt. Und als wir dann in den Bunker kamen, wurden auf Tragen Menschen dort reingetragen, die Köpfe abgerissen. Das habe ich als Kind mitbekommen. Das prägt schon eine ganze Zeit.
Sie sind ja nicht in Stettin dann bzw. Hinterpommern geblieben. Über Ihren Bildungs- und Berufsweg ist wenig im Internet zu finden, dafür umso mehr über Ihre Stiftung, Forum für Verantwortung, über Ihre Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung und über Grundfragen des Lebens. Darüber werden wir gleich sprechen, heute im Doppelkopf. Aber ich möchte noch etwas bei Ihrer frühen Biografie bleiben, auch um zu ergründen, wo Ihr Engagement herkommt. Aufgewachsen sind Sie in Hameln, auch dort zur Schule gegangen, vermute ich, in Hameln. Und dann haben Sie in Hamburg Wirtschaft und Politik studiert. Waren Sie denn da schon vom Elternhaus geprägt in diese Richtung?
Nein, vom Elternhaus. Mein Vater war einfacher Beamter im Telegrafendienst und der legte darauf keinen großen Wert. Er sagte, such dir mal einen Beamtenposten, das ist das Sicherste. Dann kannst du dich um deine Familie kümmern. Er hatte einen ganz anderen Schwerpunkt. Er hatte auch selbst keinen Ehrgeiz, sich weiterzuentwickeln, ist im Grunde auch als einfacher Beamter gestorben.
Aber Sie sind ja dann in den Handel gegangen. Da gibt es eine große Lücke, wenn man Ihre Biografien liest, zwischen dem Studium und zwischen 1976, als Sie Generalbevollmächtigter der Rebe-Leibbrand-Gruppe wurden. Aber dazwischen haben Sie sicherlich auch gearbeitet.
Ja, habe ich auch gearbeitet. Ich habe im Grunde begonnen in der damaligen GEG, das war die Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumgenossenschaften in Hamburg. Da habe ich ein Trainee-Programm gemacht. Und nach 3 Jahren hat mich dann der stellvertretende Vorsitzende der Postgewerkschaft gebeten, ich soll zu ihm in den Hauptvorstand kommen, die Wirtschaftsabteilung machen. Das habe ich dann auch getan, bin zu ihm gegangen. Er war auch noch Bundestagsabgeordneter. Damit bekam ich auch einen Einblick in die Politik. Aber nach 3 Jahren sagte er mir so, jetzt musst du dich entscheiden. Entweder du bleibst bei mir, aber dann wirst du nie mehr in die Wirtschaft gehen können. Oder du musst jetzt den Sprung machen, denn dich wird niemand nehmen, wenn du 6, 7 oder 8 Jahre in der Gewerkschaft tätig warst. Und ich war ihm dankbar für den Rat, habe überlegt und ich bin dann am nächsten Tag zu ihm und habe gesagt, also danke, ich werde in die Wirtschaft gehen. Und ich bin dann zum Bund Deutscher Konsumgenossenschaften nach Hamburg zurück. Die waren verbunden mit der GEG, die ganze Genossenschaftsbewegung war dort, bin von dort in das Rhein-Main-Gebiet gegangen und dann war der Sprung zu Rewe Leibbrand im Grunde vorbereitet.
Aber auch da sind Sie nicht geblieben, und schon einige Jahre.
Ja, da war ich 17 Jahre. Ich war 17 Jahre bei der Rewe Leibbrand. Und als dann klar war, dass die Rewe mal die Mehrheit an allem übernimmt, wusste ich, die brauchen nicht zwei Strategen. Und ich hatte die Chance, Vorstandsvorsitzender der ASCO in Saarbrücken zu werden. Und das entwickelte sich dann ganz dramatisch, weil an der ASCO die Metro beteiligt war. Und der eigentliche Kopf der Metro, Erwin Conradi, kam dann zu mir und sagte, Mensch, Wiegand, sollten wir nicht den zweitgrößten Handelskonzern der Welt zusammenbauen? Das schaffen wir doch. Aber Bedingung ist, Sie müssen mitmachen. Und da habe ich gesagt, gut, die Idee, okay, das war erste Stufe Verschmelzung Metro, Kaufhof, ASCO. Und dann die klare Ausrichtung, wir werden zukaufen, dass wir wirklich auf die, unser Ziel war, 100 Milliarden D-Mark Umsatz aufzubauen. Das haben wir auch geschafft. Ich habe allerdings damals in meinem Vertrag, als ich dann Vorstandssprecher der Metro wurde, habe ich damals darauf bestanden, dass ich die Chance habe, wenn ich möchte, mit 60 auszusteigen. Ja. Er sah da kein Problem drin, weil wer wird mal, wenn er an der Spitze eines Weltkonzerns mitsteht, freiwillig rausgehen? Und insofern war das eine glückliche Entscheidung für mich, denn ich habe sie ja wahrgenommen. Ich bin ja mit 60 dann rausgegangen.
Ja, da können wir mal gleich drüber reden. Aber Metro, nur mal die Dimension. Sie sagten 100
Milliarden D-Mark.
Also D-Mark. Also, wie viele Mitarbeiter hatten Sie denn da?
Wir hatten damals 210.000 Mitarbeiter und waren in 27 Ländern. Und da hat mich sehr stark geprägt unsere Expansion in China, weil ich plötzlich sah und begriff, was das bedeuten wird für die Weltwirtschaft, wenn die Schwellenländer mal in dem Tempo Chinas sich entwickeln würden, was das für Ressourcen und Energieverbrauch und damit im Grunde für unsere ganze Situation, Abfälle bis hin zu den Emissionen bedeuten würde.
Wenn man salopp sagt, Chef von 210.000 Mitarbeitern, hat sie das als Mensch auch verändert? Das ist doch eine gigantische Verantwortung, die Sie übernommen hatten.
Wenn ich mich selbst loben darf, bezogen auf meine Managementfähigkeiten, dann hat mich eines immer stark begleitet. Ich habe immer den sozialen Aspekt im Auge gehabt. Ich habe gewusst selbst, was es bedeutet, zum Monatsende zu schauen, ob ich mit meinem Geld noch auskomme oder nicht. Das hat mich immer wieder geprägt. Und ich war in der großen Tarifkommission des Handels. Ich werde nie vergessen, dass ich eines Morgens einen Anruf bekam. Ich war beim Rasieren, war der Graf Lambsdorff dran. Und der war außer sich und sagt, Wiegand, was machen Sie für eine Politik in der großen Tarifkommission? Sie sind ja im Grunde ein Feind. Und da habe ich ihm gesagt, verehrter Graf Lambsdorff, ich vertrete die Interessen unserer Mitarbeiter im Handel und ich lasse nicht zu, dass wir einfach abqualifiziert werden und man immer nur auf die Industrie schaut, die dort in der Entwicklung, Autoindustrie, tolle Löhne und Gehälter zahlen kann und wir im Handel hinten dran. Nein, ich kämpfe weiter in diese Richtung. Und dann hat er wutentbrannt aufgelegt. Jahre später habe ich ihn dann mal getroffen. Und dann war er altersmilde und sagte, Wiegand, Sie haben ja nicht ganz Unrecht gehabt, aber ich musste ja kämpfen. Die Arbeitgeberfront darf doch nicht unterwandert werden.
Ja, die Tarifpolitik im Handel ist ja schwierig, weil der Wettbewerb ja sehr stark ist, aber die Löhne sind immer noch nicht sehr hoch, gell?
Nein, das ist sowieso für mich etwas, was ich nicht verstehe und wogegen ich auch immer auch in meinen Vorträgen angehe. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und wir leisten uns einen Mindestlohn von 9 Euro. Jemand, der 175 Stunden im Monat arbeitet und dann arbeitet er voll, der hat dann 1400 brutto. Was kann ich mit 1400 brutto denn in unserer Wirtschaft, unserem Leben anfangen? Da bin ich der Auffassung, sind wir viel zu weit von dieser Gerechtigkeit entfernt. Und wir haben ja auch gesehen, wie die Polarisierung zwischen Arm und Reich selbst in unserem Land Fortschritte macht. Und das geht nicht. Was mich erfreut ist, dass inzwischen amerikanische Hedgefondsmanager sagen, in Amerika die Polarisierung zwischen Arm und Reich ist wahrscheinlich die größte Zeitbombe für die USA. Und ich glaube, das stimmt. Man kann nicht damit leben, dass man sagt, na gut, wir leben in Ghettos, haben unsere eigene Polizei. Das ist eine Welt, in der möchte ich auch nicht leben. Und insofern müssen wir aufpassen, dass wir dort wieder die Kurve bekommen. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft gehabt. Das war hervorragend. Aber da verdiente eben ein Vorstandsmitglied das 25-fache eines Facharbeiters. Heute verdient er das 500-fache eines Facharbeiters. Und das sind untragbare Zustände. Da müssen wir etwas gegen unternehmen. Im Interesse unserer Gesellschaft. Auch die Reichen müssen erkennen, dass sie selbst den Ast absägen oder zumindest ansägen, auf dem sie sitzen.
War das auch ein Grund mit, diese Überlegungen, wie diese Strukturen sind, dass Sie mit 60 dann wirklich von dem Gebrauch gemacht hatten, was Sie sich im Vertrag hatten festlegen lassen, dass Sie also in Pension gehen können? Oder hatten Sie auch noch andere Ideen? Also was war eigentlich der auslösende Moment?
Also es sind im Prinzip zwei Dinge, die mich zu dieser Entscheidung gebracht haben. Das erste war mein Wissensdurst. Ich wollte bestimmte Dinge noch viel tiefer hinterfragen. Und das Zweite war, dass ich glaubte, wir kriegen in dem Problem der Nachhaltigkeit wirklich Riesenherausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und da hatte ich oder glaubte ich, könnte ich vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, wenn ich mich da engagiere.
Über Ihr Engagement werden wir ja jetzt gleich nach der ersten Musik sprechen. Sie haben sich als erste Musik San Francisco von Scott McKenzie ausgesucht. Das ist ja ein Titel, der so ein bisschen mit der Flower Power Bewegung. War das auch so ein bisschen Aufbruch dann mit 60 nochmal in eine neue Welt?
Naja, damals, als dieses Lied aufkam, das war schon der Wunsch nach Freiheit, nach Abschaffung vieler altmodischer Dinge. Ich werde nie vergessen, als ich meinen ersten Job nach dem Studium antrat und ein Zimmer gemietet hatte und die Vermieterin, die dann mit mir den Vertrag machen wollte, sagt, Herr Wiegand, eins wird gleich klargestellt. Es gibt keinen Damenbesuch. Egal, auch nicht tags, auch nicht nachmittags. Ich möchte nicht wegen Kuppelei angeklagt werden. Wenn man sich mal vorstellt, in welcher Welt wir gelebt haben.
Der Paragraph gab es halt noch damals.
Ja, das war ein Straftatbestand. Ja. Und San Francisco war verbunden mit diesem Aufbruch, dass wir wirklich uns befreien von vielen, vielen Dingen, die eben nicht mehr zeitgemäß waren.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. San Francisco, summertime will
Im H2 Doppelkopf ist heute Klaus Wiegand zu Gast bei Hans Sarkovic. Der ehemalige Manager leitet heute das von ihm gegründete Forum für Verantwortung. Herr Wiegand, Sie haben Ihre Stiftung im Jahr 2000 gegründet. Der Name deutet auf eine große Offenheit hin. Welche Gedanken gingen Ihnen denn durch den Kopf, als Sie an die Stiftungsgründung dachten?
Ich hatte gleich, nachdem ich in den Ruhestand ging, zunächst einmal ein Jahr mich quasi eingeschlossen und nur gelesen. Und zwar jene Bereiche versucht zu durchforsten, die für mich mal interessant sein würden. Und da fiel mir auf, dass es eine Fülle wissenschaftlicher Literatur gab, zu allen Themen, aber geschrieben von Wissenschaftlern für Wissenschaftler und nicht beispielsweise für Entscheidungsträger in unserer Zivilgesellschaft und für die Zivilgesellschaft selbst, das heißt für den Gebildeten, aber nicht wissenschaftlich Vorgebildeten. Und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, ich wollte zu Grundfragen des Lebens, aber auch zu den ganzen großen Themen der Nachhaltigkeit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewinnen, dass sie einmal ihren Forschungsstand und mögliche Handlungsoptionen in einer für die Zivilgesellschaft verständlichen Sprache darstellen. Das war so mein Grundtenor und meine Grundmotivation. Ich hatte dann die Vorstellung, und da hat mich sehr stark begleitet Professor Ernst Peter Fischer, Naturwissenschaftler ist er von Haus aus, er hat mir geholfen. Und wir haben dann beschlossen, dass wir Kolloquien machen, eine Woche, 150 Menschen einladen, die Interesse daran haben. Und als ich dann als Wirtschaftler, als Betriebswirt merkte, dass Kosten und Aufwand in keinem Verhältnis stehen würden, kam mir die Idee, du brauchst einen Verlag, der im Grunde diese Kolloquien hinterher in einem Sammelband, dass ich die herausbringen kann. Und dann ging ich zum Fischer Verlag und habe gefragt, ob, und der Fischer Verlag sagt, Wiegand, das sind schwierige Dinge, Auflage 800 und wenn Sie einen Volltreffer haben, 1500, da brauchen wir schon Zuschuss von Ihnen. Drei Bände oder drei Kolloquien begleiten wir. Also war ich glücklich, ich hatte einen Verlag, jetzt musste ich Referenten suchen. Und dann kam für mich eine kalte Dusche, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Alle Professoren, die ich angeschrieben hatte, sagten ab. Fadenscheidige Begründungen, keine Zeit und so weiter. Bis mir einer sagte immer, wenn ich danach fragte, Wiegand, wer sind Sie? Sie sind kein Wissenschaftler. Bei Ihnen hat noch niemand gesprochen. Tut mir leid, machen wir nicht. Ich habe dann die Honorare verdoppelt, ging auch nicht. Dann kam mir die Idee, du brauchst einen Nobelpreisträger. Und der Peter Fischer sagte, es ist doch schon schwierig, überhaupt einen guten Wissenschaftler zu bekommen. Wie sollen wir einen Nobelpreisträger bekommen? Aber wie im Leben das so ist, der Zufall half mir. Es kam ein junger Professor aus Amerika zurück, ein Evolutionsbiologe, der davon hörte und sagte, ich kenne einen Nobelpreisträger, ich spreche mit dem. Und so bekam ich dann einen Anruf, ich solle bitte nach Basel kommen zu Professor Aber. Aber war der Wissenschaftler, der die genetische Schere entdeckt hatte. Mit dem hatte ich das Gespräch. Der sagte, Herr Wiegand, Ihre Themen, die Sie da vorhaben, das gefällt mir, Ihre Art, wie Sie da vorgehen. Und Sie haben völlig recht. Sie sind ein Nobody in der Wissenschaft. Wenn ich komme, haben Sie nie mehr ein Problem. Und da Sie mir das gefällt, sage ich zu, werben Sie damit, dass ein Nobelpreisträger auf dem ersten Kolloquium Evolution sprechen wird. Und genauso war es. Nie mehr ein Problem gehabt. Und ich habe inzwischen an die 33 Bücher im Fischer Verlag herausgegeben, im Wesentlichen dann zu Themen der Nachhaltigkeit. Und wir haben eine Gesamtauflage heute von über 280.000.
Dann schalten wir hier einen kleinen Werbeblock ein. Also wer sich auf möglichst viele Themenfelder von Ihnen begeben will, das Buch Mut zur Nachhaltigkeit, 12 Wege in die Zukunft, packt das eigentlich sehr schön zusammen. Das ist von Ihnen ja auch herausgegeben. Also das wollen wir nochmal besonders empfehlen, bevor wir unsere nächste Musik hören. Denn jetzt merken wir ja, es geht positiv in die Zukunft und Sie haben sich Island in the Sun ausgesucht. Ein sehr optimistischer Titel, oder?
Ja, und Harry Belafonte ist ja auch ein Mensch, der sich sehr früh engagiert hat für Gesellschaften, für Menschen. Und auch mit einer hervorragenden Stimme ausgestattet, war für mich immer etwas Besonderes.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below.
Sie hören den HR2 Doppelkopf mit Klaus Wiegand, dem Gründer und Leiter des Forums für Verantwortung. Gastgeber ist Hans Sarkovic. Wir haben eben darüber gesprochen, wie Ihre Stiftung begann, so ganz glatt ging es ja nicht, ein bisschen holprig war es schon, aber dann doch sehr erfolgreich. Versuchen Sie, darum würde ich Sie jetzt bitten, mal ja in so eine Art Bilanz zu ziehen, so Schwerpunkte der letzten 19 Jahre in Ihrer Arbeit. Das ist unglaublich vielfältig, aber vielleicht kriegen wir es ein bisschen kompakt zusammen.
Ja, ich werde mich mal versuchen, auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Als erstes habe ich also versucht, die Grundfragen des Lebens darstellen zu lassen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie eben Evolution kulturellen Werte Europas, dann die Anfänge des Christentums mit Professor Graf, Ursprünge der modernen Welt mit Jared Diamond, Säkularisierung und die Weltreligionen mit dem Hans Joas. Also das war eine tolle Sache. Dann habe ich im Prinzip sehr früh für mich erkannt, wenn wir in der Nachhaltigkeit weiterkommen wollen, wird das in erster Linie abhängig sein vom Bildungsstand der Zivilgesellschaft. Weil alle wesentlichen Themen der Nachhaltigkeit, da wo wir Probleme haben, das sind Probleme kultureller Natur. Und deswegen ist Bildung für nachhaltige Entwicklung für mich so ein wichtiger Punkt gewesen. Und ich habe dafür gekämpft, habe an der Europäischen Akademie in Otzenhausen mit der Ask-Europa-Stiftung. Wir haben eine Bildungsinitiative damals ins Leben gerufen, Mut zur Nachhaltigkeit, haben die 12 Bände zur Nachhaltigkeit vom Wuppertal-Institut didaktisieren lassen. Das heißt, wir haben das Wissen komprimiert von 3 Bänden auf einen und so gestaltet, dass damit Lehrer wunderbar Unterricht machen konnten, Anschauungsmaterial hatten. Das war ein Schwerpunkt und ich habe dann gesagt, weil ich merkte und für mich die größte Enttäuschung, ich bin trotz all meiner Bemühungen in keinem Bundesland weitergekommen, dass auch nur ein einziger Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin Bildung für nachhaltige Entwicklung in das Bildungssystem verbindlich integrierte. Da habe ich gesagt, wenigstens an den Unis müssen wir doch Menschen, die rausgehen, die in Verantwortung kommen, die müssen doch mit Nachhaltigkeit konfrontiert sein. Und habe angeboten, ein Kolloquium für den wissenschaftlichen Nachwuchs, 50 an der Zahl, die ich jedes Jahr einlade, die einen Crashkurs Nachhaltigkeit über sich ergehen leihen müssen. Dafür bezahlt die Stiftung alles, Anfahrt, Verpflegung, Unterkunft, das Seminar selbst. Und das ist ein voller Erfolg geworden. Wir haben jetzt im 9. Jahr 450 Doktoranden und Masterstudenten in Nachhaltigkeit in so einen Crashkurs gebracht. Und wir haben damit ein Netzwerk, wo wir auch sehen, dass das nachhaltig wirkt.
Ärgert Sie es ein bisschen, wenn jetzt das Wort nachhaltig, also das Adjektiv, so häufig gebraucht wird? Also jeder benutzt das eigentlich. Und Sie haben ja ein festes Konzept, was Sie unter Nachhaltigkeit verstehen, wofür Sie arbeiten. Ist das für Sie ärgerlich, dass man das einfach jetzt überall gebraucht, also wenn's bis hin zur Plastiktasche?
Im Prinzip nein. Wir müssen ein Wort für diese Form unseres Handelns finden. Und wir haben nun mal den Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft übernommen, der sich weltweit Sustainability durchgesetzt hat. Und wir müssen nur immer wieder mal versuchen zu erklären, was ist Nachhaltigkeit? Also im Grunde eine ganz einfache Definition, die ja besagt, wir müssen in unserer Entwicklung darauf achten, dass Ökonomie, Ökologie und das Soziale im Gleichgewicht sich entwickeln. Wobei wir da einschieben müssen, die Ökologie muss die Basis sein, weil mit der Natur kann man nicht verhandeln. Ich selbst wähle als Begriff Nachhaltigkeit immer den, dass ich sage, wir müssen im Rahmen der Leitplanken unseres Systems Erde bleiben. Das ist die wichtigste Voraussetzung und zusätzlich müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen in Würde gerecht leben können. Und das ist so eine Definition, die auch von vielen Wissenschaftlern schon sehr früh genommen wurde.
Wir werden uns gleich über ein Projekt konkret unterhalten aus Ihrer Stiftung, das mit Nachhaltigkeit sehr viel zu tun hat und vor allem mit Klimaveränderung. Vorher aber haben Sie als dritte Musik sich ausgesucht, das Ave Maria von Johann Sebastian Bach. Hier in der Version für Violoncello und Klavier mit Jojo Ma und Catherine Schott. Was ist das Besondere an dieser Musik für Sie? Ist jetzt ein Stück Klassik, nachdem wir vorher den Aufbruch hatten in die Sonne.
Also das ist eine Musik, die ich gern höre, wenn ich mich entspannen will. Wenn ich mal wirklich abgespannt bin und der Grundtenor ist ja das temperierte Klavier von Bach, das Gounod genommen hat für das Ave Maria. Und ich finde das so gelungen, dass mich das wirklich richtig entspannt.
Im Jahr 2000 hat Klaus Wiegand sein Forum für Verantwortung gegründet. Darüber sprechen wir heute im HR2-Doppelkopf. Mein Name ist Hans Sarkovic. Herr Wiegand, ich möchte nun ein aktuelles Projekt aus Ihrer Stiftungsarbeit herausgreifen. Natürlich geht es um Nachhaltigkeit, um unser Weltklima, das auch durch die Abholzung der Regenwälder in Gefahr ist. Das heißt, eine Erwärmung von 1 oder 2 Grad kann doch gar nicht so schlimm sein. Was bedeutet das denn wirklich?
Damit sprechen Sie für mich das zentrale Problem an. Die Medien haben in den letzten 20, 30 Jahren, wenn sie über Klimawandel gesprochen haben, dargestellt, dass der Eisbär ausstirbt, dass die Meeresspiegel steigen werden, dass die Gletscher abschmelzen werden. Das sind alles dramatische Vorgänge, die richtig sind. Aber die eigentliche Bedrohung ist öffentlich nie richtig diskutiert worden. Und die liegt im Prinzip in der Radikalisierung des Wettergeschehens der Zukunft. 1 Grad Erderwärmung führt dazu, dass am Tag 100 Billionen Liter Wasser mehr über den Meeresspiegeln verdampfen. Und dieser zusätzliche Wasserdampf in der Atmosphäre mit der gestiegenen Energie, physikalisch ganz leicht ablesbar, was für Gewalten da entstehen. Und die werden dazu führen, dass unsere Ernten immer wieder vernichtet werden, und zwar global, und das Trinkwasser ein Problem wird. Das heißt, das eigentliche Problem der Zukunft wird sein Nahrung und Trinkwasser. Und zwar spätestens ab etwa 2070. Das bedeutet, das ist ein Problem für unsere Kinder und Enkelkinder. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht zuschauen und abwarten, und das ist jetzt das Problem mit der Politik. Die Politik sagt, wir haben alles Mögliche dafür getan. Wir haben 2015 den Klimavertrag von Paris geschaffen. 196 Staaten haben zugestimmt. Wir haben alles gemacht, um das zu verhindern. Und das stimmt nicht. Heute weiß man oder sieht man und erkennt man, selbst wenn dieser Vertrag voll erfüllt würde, laufen wir auf eine Erderwärmung von mit hoher Wahrscheinlichkeit 3 bis 4 Grad. Das wird eine Welt werden, die können wir uns heute nicht vorstellen. Und die dürfen wir auch nicht erleben wollen. Das dürfen wir unseren Enkelkindern, spätestens unseren Enkelkindern, nicht antun. Und deswegen müssen wir diesen Vertrag ergänzen, um abzusichern, dass die 2 Grad gehalten werden. Und die Forstwissenschaftler predigen seit 20 Jahren, nehmt bitte den biotischen Ansatz mit in den Klimaschutz. Erstens stoppt Abholzung der Regenwälder, weil das jährlich zwischen 3 und 4 Milliarden CO2 in die Atmosphäre bringt. Und zweitens macht klimarelevante Aufforstung. Klimarelevant heißt in einer Größenordnung, die dann wirklich wirksam wird. Darunter verstehen die eben 300, 350 Milliarden Bäume zusätzlich zu pflanzen. Und dann kommt hinzu, diese Bäume sollten wir in den Tropen und Subtropen pflanzen, weil eine Buche in den mittleren Breiten wie in Deutschland im Jahr 10 Kilogramm CO2 absorbiert aus der Atmosphäre. Ein Tropenbaum schafft 30 bis 40 Kilogramm. Das heißt, mit einer viel höheren Wirksamkeit würden wir mit dem gleichen Geld dort Ertrag haben, bezogen auf den Klimawandel. Und es gibt 2 große Programme der UNO, die genau das im Kopf haben, nämlich die Bonn Challenge, die 2011 von dem damaligen Umweltminister Röttgen ins Leben gerufen wurde, später geadelt wurde, dass sie in das UNO-Programm aufgenommen wurde, 2014. Dort hat man dann die New York Declaration on Forests verabschiedet und gesagt, dieses Programm zielt darauf ab, die Abholzung zu stoppen und die Bonn Challenge die Aufforstung. In der Bonn Challenge ist man gut vorangekommen im Sinne, dass die Entwicklungsländer Flächen zur Verfügung gestellt haben, aber umgesetzt ist im Grunde null, weil das Geld fehlt zur Aufforstung. Aus unseren heutigen Klimaprogrammen gehen 2% in die Wälder. Das heißt, 98% geht in ganz andere Richtung, erneuerbare Energien und. Ich will nicht dort die Gelder kürzen, sondern wir müssen Zusatzgelder in die Hand nehmen. Und das ist ein weiterer Punkt, den wir sehen müssen. Unsere Politiker wollen nicht begreifen, dass echte Klimaschutzpolitik Geld kostet. McKinsey und der Stern Report haben vor 10 Jahren aufgezeigt, wenn wir erfolgreiche Klimaschutzpolitik betreiben wollen, dann müssen wir bis 2050 jährlich 1% des Weltsozialproduktes in den Klimaschutz investieren. 1% heißt heute 800 Milliarden. 80 Billionen ist das Weltsozialprodukt. Für Deutschland bedeutet das 1% von unserem Sozialprodukt. Das sind knapp 40 Milliarden, die wir jährlich in den Klimaschutz stecken müssen. Um mal aufzuzeigen, wie weit da die Dimensionen auseinanderliegen. Die Politik hat in Paris beschlossen, 2020 brauchen wir einen Klimafonds von 100 Milliarden US-Dollar. Wir brauchen jährlich einen von 800 Milliarden.
Aber die 100 Milliarden sind höchstwahrscheinlich auch nicht zusammengekommen.
Nur wenn wir uns mal vorstellen, dass wir heute 500 Milliarden in die Subvention von fossilen Energieträgern direkt oder indirekt stecken, dass wir 1.800 Milliarden für Verteidigung ausgeben, dass wir 600 Milliarden ausgeben für Werbung, dann wissen wir, wenn wir den Klima wirklich ausbremsen wollen, ist das eine sinnvolle Investition. Und McKinsey und Stern haben damals gesagt, wenn wir das nicht tun, werden wir später bis zum 10-fachen zahlen für die Reparaturen, die die Radikalisierung des Wettergeschehens auslösen wird. Wir haben Billionen in das Weltfinanzsystem gesteckt. Wir sollten jetzt beispielsweise ein einziges Mal sagen, es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass wir, wenn wir Milch, Brot und andere Nahrungsmittel kaufen, zahlen wir 7% Mehrwertsteuer. Wenn wir ein Hemd und Schuhe kaufen, 19%. Wenn jemand Aktien kauft oder Anleihen, zahlt der 0% Mehrwertsteuer. Und wer im Hochfrequenzhandel jongliert und spekuliert, zahlt auch 0%. Und es gibt ein Gutachten vom Deutschen Institut für Wirtschaft, die haben gesagt, wenn wir 0,1% auf Aktien und Anleihen nehmen würden und 0,01% im Hochfrequenzhandel, dann würde Deutschland zwischen 14 und 40 Milliarden im Jahr einnehmen aus dieser Steuer. Die große Spanne kommt daher, wenn Deutschland das alleine macht, sagte das Institut, wird man sehr viel Kapitalflucht finden, dass die woanders ihre Käufe machen. Aber Untergrenze schaffen wir 14 Milliarden. Da wir jetzt aber auf dem Weg sind, europaweit das zu machen, wahrscheinlich sogar weltweit, wird das eine Möglichkeit sein, dass wir im Grunde Klima und Infrastrukturen aus so einer Mehrwertsteuer, die völlig gerecht wäre im Finanzsystem, aus meiner Sicht ist sie viel zu niedrig angesetzt, die müsste mindestens 0,3% sein. Aber wie gesagt, 0,1 wäre schon ein Riesenschritt. Und das andere ist beispielsweise die Ökosteuer auf Kerosin. Kerosin wird nicht mit Umsatzsteuer belastet. Das bedeutet, wir verzichten im Jahr in Deutschland auf 8 Milliarden Einnahmen. Ist im Grunde eine Ungerechtigkeit.
Das Flugbenzin.
Flugbenzin.
Ja, ja. Wie viel würde es denn kosten, wenn wir schon bei den Zahlen sind, wenn man jetzt von heute auf morgen sagen würde, Regenwälder werden nicht mehr abgeholzt, sondern wir bezahlen das, dass die bleiben?
Ja. Es gibt eine Studie amerikanischer Wissenschaftler, die haben mal aufgelistet, was diese Entwicklungs- und Schwellenländer dafür bekommen, dass sie dieses abgebrannte oder abgeholzte Land Konzernen zur Verfügung stellen. In der Summe im Jahr 50 Milliarden. Wir müssten also 50 Milliarden in die Hand nehmen und sagen, wir monitoren, dass ihr nicht mehr abholzt. Dafür bekommt ihr 50 Milliarden, steckt die sinnvoll in euer Wirtschaftssystem, dass Menschen bei euch Arbeit finden. Dann könnten wir das auch erreichen. Es gibt dieses Beispiel, weil immer wieder Leute sagen, das machen doch die Entwicklungsländer nicht. Ich erinnere mich, der Präsident von Ecuador, der hat vor 10 Jahren gesagt, Geologen haben bei mir in dem wertvollsten Teil meines Regenwaldes an den Anden Öl gefunden. Ich möchte diesen Regenwald schützen. Ich brauche dafür 6 Milliarden Einmalzahlung. Die Weltgemeinschaft hat damals gesagt, jawohl, das machen wir, Deutschland mit an der Spitze. Voriges Jahr ist dieser Präsident an die Öffentlichkeit getreten und sagen, ich habe gestern Abend meinen Regenwald verkauft an Ölkonzerne, weil von den zugesagten 6 Milliarden heute 150 Millionen verbindlich zugesagt sind und in Cash auf meinem Konto sind 15 Millionen. Ich habe ein armes Volk, ich kann nicht länger warten. Wir müssen Geld in die Hand nehmen. Ohne Geld werden wir dort nichts bewegen. Und wir kriegen das Geld durch die Politik nur, wenn die Politik begreift, das will die Mehrheit der Gesellschaft. Deswegen, ohne eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft, werden wir auch alle Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen. Das sind kulturelle Probleme, die in einigen Bereichen auch Einschnitte bedeuten werden. Aber ich predige nicht in der Nachhaltigkeit Verzicht, sondern eine Befreiung vom Überfluss. 20% unseres Weltsozialproduktes ist Ramsch, den wir gar nicht produzieren müssen, der auch nicht zur Lebensqualität beiträgt. Nur wir können das nicht sofort machen, wir brauchen Übergänge. Wir müssen sozialverträglich versuchen, den Übergang in eine nachhaltige Entwicklung zu bekommen.
Also sind wir jetzt bei dem Punkt eigentlich, was wir tun können als Zivilgesellschaft. Wie stehen Sie denn zu Fridays for Future? Ist das der richtige Weg schon?
Also die Greta ist ein Geschenk des Himmels für den Klimaschutz. Da kommt ein kleines Mädchen aus Schweden und plötzlich wachen selbst Konzernchefs auf und sagen, hoppla, jetzt müssen wir ernsthafter drüber nachdenken. Es reicht nicht, wenn wir nur große Reden halten, Resolutionen verfassen. Wir müssen handeln. Und die Klimatologen sagen, ihr habt noch ein Zeitfenster zum Handeln von 10 bis 15 Jahren. Wenn in diesem Zeitraum nicht die Weichen für einen gemäßigten Klimawandel gestellt sind, laufen wir Gefahr, dass dieser Klimawandel irreversibel wird. Das bedeutet, auf Hunderte von Jahren die Menschheit bedrohen wird.
Sie appellieren ja auch an uns direkt, also an den einzelnen Bürger. Was können wir denn tun? Also mit demonstrieren, ja, das ist sicherlich ein wichtiger Weg, aber man kann ja sicherlich auch noch mehr tun.
Wir haben zwei Rollen als Individuum. Das eine ist die Rolle als Staatsbürger. Was kann ich als Staatsbürger tun? Das ist den Einfluss der Demokratie auch zu nutzen, die Möglichkeiten der Demokratie zu nutzen. Wir glauben, wenn wir heute wählen, dann haben wir unseren Teil in der Demokratie erfüllt. Nein, wir müssen in die Sprechstunden der Abgeordneten gehen. Wir müssen sie bombardieren mit diesen Fragen. Wir müssen ihnen Mails schicken. Wir müssen zum Teil in die Parteien eintreten und versuchen, echt Einfluss zu gewinnen. Wir haben 82 Millionen Menschen und die Parteien haben insgesamt, glaube ich, 1 Million Mitglieder. Und im Grunde alterslastig. Das ist der eine Bereich als Staatsbürger und der zweite ist als Verbraucher. Wir müssen als erstes reflektierter einkaufen. Wir sollten nachdenken, bevor wir kaufen, brauche ich dieses Produkt oder liegt das nach 4 Wochen im Keller oder im Regal und ich benutze es nicht. Und ich muss versuchen, ein bisschen ökointelligenter meine Mobilität zu steuern. Da können wir alle etwas tun. Wir können, statt zu fliegen, Bahn zu fahren. Und wir sollten versuchen, diese Riesenflüge auf die Malediven, die im Prinzip pro Kopf 5 Tonnen CO2 produzieren. Und wir wissen, 2050 müssen wir alle runter auf etwa 1,5 Tonnen pro Kopf. Wir sind heute, wir Deutschen, bei 10 Tonnen. Die Amerikaner sind bei 18. Die Inder sind bei 1,7, aber die Chinesen sind auch schon bei 4,5. Also wir müssen unseren Fußabdruck müssen wir verringern und da hat jeder Möglichkeiten, ohne dass wir auf Lebensqualität verzichten müssen. Es sei denn, dass für mich eben Neuseeland eine Lebensqualität ist, ohne die ich nicht leben kann. Also ich muss Neuseeland sehen, dann ist es ein Verzicht. Aber wir sollten uns auch mal vergegenwärtigen, heute fliegen 10% der Weltbevölkerung, wenn die anderen 90% auch noch alle fliegen wollen. Heute haben etwa 15% der Weltbevölkerung ein Auto. 85% der Welt warten darauf, ein Auto zu bekommen. Was bedeutet denn das? Wir müssen überlegen, dass wir so nicht in die Zukunft gehen können. Das ist nicht zukunftsfähig. Wir müssen darüber diskutieren. Ich bin kein Prediger von Verzicht, aber in einigen Bereichen müssen wir im Interesse der Gesellschaft sehen, dass das Gesellschaftsinteresse mehr wiegt als mein Individualinteresse, dass ich nur mir erlauben kann, all diese Dinge in die Welt zu fliegen und so weiter. Da gibt es Grenzen, darüber müssen wir diskutieren, sollten wir diskutieren. Nur es ist hohe Zeit. Nur die Politik müsste so einen Diskurs über Nachhaltigkeit wissenschaftlich gestützt in der Öffentlichkeit im Grunde steuern, initiieren. Und das tut sie nicht. Und insofern müssen wir selbst das Ruder in die Hand nehmen. Und deswegen versuche ich mit diesen weiteren 4 Stiftungen einen ersten großen Kommunikationsprozess in Gang zu setzen über das wichtigste Thema dieses Jahrhunderts, über den Klimawandel.
Ja, und Ihr Appell ist gehört worden. Der Klimaschutz beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Da ist nicht abstrakt irgendwo, sondern wir müssen anfangen damit. Ja, das war der H2 Doppelkopf mit Klaus Wiegand. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Sarkovic, aber nicht ohne eine letzte Musik von Ihnen, Herr Wiegand. Und Sie hatten ja gerade so ein bisschen einen pessimistischen Ausblick, aber den letzten Titel, den Sie ausgesucht haben, der ist ja sehr optimistisch. Halleluja von Leonard Cohen. Sind
ja,
Sie so?
Ja, ich bin ja auch Optimist. Ich glaube auch, dass wir uns verständigen werden. Nur, es ist hohe Zeit.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the 4th, the 5th.
sitting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.